Kapitel 3 – Das Geheimnis langen Lebens. Ursprünglich geht es bei Stiftungen um Klöster, Krankenhäuser, Kunst. Manche ihrer Vermögen wirken bis heute. Aber hilft das bei dringenden globalen Problemen? Geschichte wird meistens in Konflikten geschrieben, zum Beispiel die des Jahres 1521. Auf den Philippinen landet der Weltumsegler Ferdinand Magellan an einem Strand und wird von Einheimischen getötet. Im heutigen Mexiko verliert Montezuma den Kampf gegen Hernán Cortés, der die Hauptstadt Tenochtitlan und das Aztekenreich zerstört. Und in Worms erklärt Martin Luther auf dem Reichstag: Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Kaiser Karl V. erklärt ihn zum Ketzer. Jedes dieser Ereignisse wird die Geschichte über Jahrhunderte bestimmen. Aber es gibt auch wenig konflikthafte Ereignisse, sogar Glücksfälle, die ebenso in die Geschichte eingegangen sind. Eines davon geschah in eben jenem Jahr 1521 in Augsburg. Jakob Fugger, Spross einer erfolgreichen Kaufmannsfamilie, ist auf dem Höhepunkt seines Einflusses. 2 Jahre zuvor hat er die Wahl von Karl V. finanziert, also genau dem Kaiser, der Luther in Worms gegenübersteht. Er ist damit nicht nur der größte Kaufmann, sondern auch der wichtigste Bankier seiner Zeit geworden. 1521 also setzt er gleich 3 Wachssiegel unter einen besonderen Brief. Es geht darin um eine Handvoll Gebäude. Auf ewig sollen diese, so steht es in dem Schriftstück, als Sozialsiedlung dienen. Diesen Stiftungsbrief will ich bei meinem Besuch in Augsburg 2019 sehen. Ich sitze in einem der weltberühmten ockerfarbenen Gebäude, wo nicht nur die Stiftungshäuser, sondern seit Jahrhunderten auch die Besitztümer der Familie verwaltet werden. Das sogenannte Seniorat ist so etwas wie das erste Family Office der Welt. Die Decken sind niedrig, die Böden schief und wenn man einen Stift auf den Tisch legt, kullert er meist herunter. Die Fuggerei, wie sie meist genannt wird, hat eigentlich einen viel längeren Namen. Fürstlich und gräfliche Fuggersche Fuggereistiftung. Sie zählt zum Weltkulturerbe und ist trotz ihres Alters eine der modernsten Stiftungen, die ich kenne. Weil sie etwas hat, was sich die meisten wünschen. Ein Vermögen, das unabhängig von Finanzmärkten funktioniert und das deshalb auch Krisen übersteht. Denn auch wenn Jakob Fugger in die Geschichte mit dem Beinamen »Der Reiche« eingegangen ist und im Hinblick auf seine Kaufkraft vermutlich der wohlhabendste Deutsche aller Zeiten ist, der Kern seiner Stiftungen besteht nicht aus seinem Geldvermögen oder den Mieteinnahmen der Sozialsiedlung, die die Fuggerei bis heute ist. Die etwa 150 Mieter in Augsburg zahlen pro Wohnung nur 88 Cent pro Jahr Kaltmiete. Dass die Mieten nicht der Inflation angepasst werden, ist kein Versehen, sondern Absicht. Statt kostendeckende Mieten zu zahlen, sollen die Mieter, so steht es im Stiftungsbrief, täglich 3 Gebete sprechen, was inzwischen liberaler interpretiert wird. Heute gilt, dass sich die Bewohner für die Nachbarschaft engagieren sollen. Während ich also über das Kopfsteinpflaster gehe, spüre ich die besondere Atmosphäre. Über die schmale Gasse hinweg unterhalten sich 2 Bewohnerinnen, die sich aus ihren Fenstern lehnen. Ein Nachbar repariert vor dem Haus 3 Fahrräder. Es könnten seine eigenen sein, aber wahrscheinlicher erscheint mir, dass er auch den Nachbarn hilft. Wenn es weder ein Geldvermögen noch Mieten sind, was ist dann dieses Geschäftsmodell, das die Fuggerei bis heute finanziert? Mein Gastgeber an diesem Tag ist Alexander Fugger. Der Anlass für meinen Besuch ist das bevorstehende 500-Jahre-Jubiläum. Dabei soll nicht nur die Vergangenheit gefeiert werden, sondern uns schwebt eine Veranstaltung oder Ausstellung mit dem Bundesverband vor, die viele Menschen inspiriert. Alexander Fuggers vollständiger Name ist auch etwas länger. Umso dankbarer bin ich, dass wir uns sofort duzen. Wir sind im gleichen Alter und sind beide interessiert an den überraschenden Verbindungen zwischen Vergangenheit und Zukunft. Alexander Fugger klärt mich über die Finanzierung der Fuggerei auf. Einen Teil tragen inzwischen die Eintrittsgelder der Touristen bei, aber 3/4 der Einnahmen stammen aus dem Wald. Von Forstwirtschaft verstehe ich nichts, aber im Seniorat der Familie wird es mir erklärt. Die Stiftung besitzt über 3000 Hektar. Das sind 4000 Fußballfelder. Damit kann man 1-2% Rendite pro Jahr erwirtschaften. Völlig inflationssicher und zudem ökologisch wertvoll. Nebenbei kompensieren die Bäume so viel CO2, wie ein kleines Kohlekraftwerk ausstößt. Ihre Hackschnitzel liefern Fernwärme über die Stadtwerke. Die Jagd wild für die Gastronomie. Und selbst mit den Christbäumen finanzieren die Augsburger ihre Sozialsiedlung. Die Fuggerei ist in vielerlei Hinsicht eine Ausnahme unter den alten Stiftungen, also solchen, die vor der Gründung der Bundesrepublik entstanden sind. Schon allein, weil es 90% von ihnen nicht mehr gibt. Diese alten Stiftungen sind nicht nur lebendig begraben, wie die Stiftungen, um die es im vorigen Kapitel ging. Nein, sie sind wirklich tot. Sie sind schon im Ersten Weltkrieg gefallen. Natürlich nicht durch feindlichen Beschuss, sondern exekutiert durch den Befehl der kaiserlichen Reichsregierung, ihr Stiftungsvermögen in deutschen Kriegsanleihen anzulegen. Und die haben, um es in der Sprache der Banker zu sagen, bekanntlich underperformed. Das Vermögen der Stiftungen sank auf null und wurde liquidiert. Vor dem Ersten Weltkrieg gab es in Deutschland über 100.000 Stiftungen, viermal so viele wie heute. Fast alle sind verschwunden. Was haben die, die wie die Fuggerei überlebt haben, anders gemacht? Bei meinen Stiftungsbesuchen versuche ich, ein Muster zu erkennen. Welche Art von Vermögen hält wirklich ewig? In Frankfurt, nur einen Steinwurf von den Bankentürmen entfernt, steht das St. Katharinen- und Weißfrauenstift. Hier begrüßt mich vom geschnitzten Holzgeländer im ersten Stock des Fachwerkhauses aus die Stiftsdirektorin Ursula Poletti. Diese Stiftung ist noch älter als die der Fugger. Es gibt sie seit 1228. Ich will von der Direktorin wissen, wie die Einrichtung so lange überlebt hat. Das St. Katharinen- und Weißfrauenstift betreibt heute mehrere Seniorenresidenzen und einen Pflegedienst und geht auf die Schenkung der beiden reichen Frankfurter Vicar Frosch und Katharina zum Rebstock zurück. Die zwei besaßen Grundstücke vor den Toren der Stadt. Heute ist es das teuerste Bauland Deutschlands, das Frankfurter Westend. Die Einnahmen aus der Verpachtung finanzieren die Stiftung. Die naheliegende Frage, wie viel der Stiftungsbesitz in Euro wert ist, kann Ursula Poletti nicht beantworten. Da die Stiftung laut Satzung ihr Eigentum nicht verkaufen darf, steht es mit einem einzigen Euro in den Büchern. Sonst wäre es vielleicht die reichste Stiftung Deutschlands. Warum konnte das Weißfrauenstift nicht gezwungen werden, in Kriegsanleihen zu investieren? Das liegt an einer Kontinuität des Rechts, die in der deutschen Geschichte einmalig ist. Niemand kann die Satzung einer Stiftung ändern. Das gilt zwar auch für Stiftungsvermögen, das aus Geld besteht. Aber Geld ist fungibel. Man kann es so oder so anlegen und verlieren. Grund und Boden, Wald und Kulturgüter hingegen kann man so festschreiben, dass sie den Wechsel der Rechtssysteme und die Wirren der Kriege überdauern. Das erklärt auch, warum neben der Weißfrauenstiftung und der Fuggerei rund 250 weitere jahrhundertealte Stiftungen in Deutschland überlebt haben. Die meisten von ihnen kann man heute noch besichtigen. Häufig sind es sogenannte Anstaltsträgerstiftungen, also Eigentümerinnen von Pflege- und Gesundheitsbetrieben. In Würzburg liegen zwei ganz besondere in unmittelbarer Nachbarschaft. Die Stiftung Bürgerspital von 1316 finanziert Senioreneinrichtungen unter anderem aus einem weltbekannten Weingut, in dessen Keller die älteste Weinflasche der Welt steht. Mit dem gleichen Geschäftsmodell finanziert das Juliusspital gleich nebenan sogar ein ganzes Krankenhaus. Gegründet wurde es 260 Jahre nach dem Bürgerspital, als der Würzburger Fürstbischof mit einer Demonstration kirchlicher Großzügigkeit die Reformation aufhalten wollte. Die Strategie war so erfolgreich, dass sie vielerorts nachgeahmt wurde. Es ist faszinierend. 100.000 Stiftungen, die viel Geld haben, können verschwinden. Aber Hunderte, die eigentlich eher Unternehmen sind, können ewig leben. Was macht eine Stiftung überhaupt aus? Eine der ersten Definitionen findet sich in der Encyclopädie von Denis Diderot aus dem Jahr 1747. Diderot beschreibt dieselben drei Merkmale einer Fondation, die auch heute noch in den kontinentaleuropäischen Rechtsordnungen zu finden sind. Eine Stiftung hat erstens einen Zweck, zweitens ein Vermögen, das diesem Zweck dient, und sie ist drittens autonom. Das bürgerliche Gesetzbuch formuliert ganz ähnlich. Eine Stiftung ist eine mit einem Vermögen ausgestattete juristische Person ohne Mitglieder zur dauernden und nachhaltigen Erfüllung eines vom Stifter bestimmten Zwecks. Dabei kann es sich um alle möglichen Arten von Vermögen handeln. Wie schon im ersten Kapitel gezeigt, liegen in Deutschland viele Unternehmensanteile in nicht gemeinnützigen Stiftungen. Ich gebe zu, ich hatte weniger diese rechtliche Definition im Kopf, sondern eher bestimmte Bilder, als ich meine fast 2 Jahre dauernde Antrittsreise in großen und kleinen Stiftungen begann. Zuvor hatte ich noch selbst mit dem Sozialunternehmernetzwerk Ashoka in Deutschland und später Europa eine gemeinnützige Organisation geleitet und hielt Stiftungen, vor allem für Geldautomaten, für gute Ideen. Wenn man den richtigen Code eingibt, kommen ein paar Scheine heraus. Man kann, wenn man verstehen will, was Stiftungen eigentlich einmal sein sollten, sogar noch weiter zurückgehen als zu Diderot. Der Mittelalterhistoriker Michael Borgolte hat einen 728 Seiten dicken Wälzer zu dem Thema geschrieben. Sein Lebenswerk. Weltgeschichte als Stiftungsgeschichte heißt das Buch. Und Borgolte argumentiert darin, dass es Stiftungen im Grunde seit den frühen Hochkulturen gibt. Gleichwohl ist ihre Geschichte eng mit dem Christentum verbunden. Und im Hochmittelalter entstehen die ersten Stiftungen, die es heute noch gibt. In diesen Stiften schufen und schützten Mönche und Nonnen Kulturgüter und sorgten für Bedürftige. Genau die Art von Stiftung, die ich bei meinen Besuchen in Würzburg und Frankfurt gesehen habe. Sie sind Ausdruck einer geradezu radikalen Idee. Ein Vermögen wird unwiderruflich einem guten Zweck vermacht und alle nachfolgenden Generationen müssen sich daran halten. Das ist es, was Stiftungen ursprünglich ausgemacht hat. Wenn man die Fuggerei oder die Weißfrauenstiftung als Tourist besucht, sieht man alte Gebäude, historische Einrichtungen, liest Inschriften in Fraktur. Ich sehe sie inzwischen ganz anders. Sie sind irgendwie zeitlose Orte, auch unsere Urenkel werden sie hoffentlich noch besuchen können. Und sie sind höchst lebendig, denn es wird dort mit echten Gütern wie Wald- oder Weingütern gewirtschaftet. In der Mitte von Städten werden Menschen gepflegt, Nachbarschaft gelebt. Im Gegensatz dazu sind die Vermögen der in jüngerer Zeit gegründeten Stiftungen viel weniger anfassbar. Die meisten handeln abstrakt mit Geldvermögen und werden ganz anders wahrgenommen. Als Organisationen mit Geld, durch die ein meist männlicher Stifter steuerbegünstigt seine wechselnden eigenen Interessen verfolgt. Das ist fast das Gegenteil des Idealbilds von einem Vermögen, das nur noch sich selbst gehört und unabhängig für einen festen Zweck bewirtschaftet wird. Von den drei Merkmalen einer Stiftung werden also gleich alle drei anders gedeutet. Der Zweck wird verstanden als persönliches Interesse, das Vermögen als Geld, die Organisation als Eigentum eines Gründers. Wie konnte das passieren? Ist die Stiftung mittlerweile ein großes gesellschaftliches Missverständnis? Wo liegt die Realität des Stiftens zwischen einer romantisierten Geschichte, einem rechtlichen Idealbild und einem kapitalistischen Werkzeug? Gehören Stiftungen als historische Ausstellungsstücke eigentlich ins Museum oder sollten sie als Machtinstrument der Reichen abgeschafft werden? Gerade in den Gesprächen mit den vielen Menschen, die Stiftungen kritisch gegenüberstehen, auch in meinem eher linksalternativen Umfeld, fällt mir etwas auf. Die Skeptiker sind gesellschaftlich besonders aktiv. Sie möchten, dass Gemeingüter vor individuellen Interessen geschützt werden. Sie wünschen sich, dass Vermögen tatsächlich für das Gemeinwohl verwendet werden. Dass Menschen etwas für eine bessere Zukunft tun. Was würde passieren, wenn Sie auf der Suche nach Lösungen weniger das Bild von Stiftungen als Geldsäcken in Privatbanken und mehr die Fuggerei oder die Spitalstiftungen im Blick hätten? Wenn wir die Uridee des Stiftens von der Realität moderner Stiftungen befreien könnten? Der Unterschied zwischen beidem liegt ganz am Anfang, beim Vermögen, das gestiftet wird. Es muss zum Zweck passen. Eine Sozialsiedlung oder ein Krankenhaus zu betreiben, das sind Zwecke ohne Zieldatum. Sie brauchen unternehmerische Vermögen, die dauerhaft und aus sich heraus wirtschaftlich funktionieren, wie eben Wald- oder Weingüter, im ursprünglichen Wortsinn nachhaltig. Geldvermögen sind etwas anderes. Sie bringen nicht nur die Herausforderung mit sich, dass sie weniger verlässliche Renditen erwirtschaften. Sie ziehen auch hohe Kosten für Verwalter und die vielen Zwischenhändler des modernen Finanzwesens nach sich. Und sie können über viele Ebenen vermittelt so angelegt sein, dass sie eher noch die sozialen Ungleichheiten und Naturschäden verstärken, deren vielfältige Folgen für die Gesellschaft aus den Erträgen wieder repariert werden sollen. Was die möglichen Stiftungszwecke angeht, so gibt es zwar noch Ewigkeitsaufgaben, etwa wenn es darum geht, Kulturgüter und Denkmäler für die folgenden Generationen zu bewahren. Aber wir leben nicht mehr im Mittelalter oder in der frühen Neuzeit, sondern in einem modernen Sozialstaat, in dem das Wohnen für Menschen in Not und die Gesundheitsversorgung rechtlich garantiert und in der Breite staatlich finanziert werden. Daher möchten die Stiftenden stattdessen genau die Probleme lösen, die sich durch eine unperfekte Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung ergeben. Ungerechte Bildungschancen, Lücken des Wohlfahrtsstaates, Hass und Gewalt, bedrohte Natur. Diese Probleme haben etwas gemeinsam. Sie kommen uns immer teurer zu stehen, wenn wir sie nicht heute bewältigen. Sie teilen eine Dringlichkeit. Um sie anzugehen, braucht es deshalb keine Ewigkeitsvermögen, sondern einen möglichst konzentrierten Mitteleinsatz in der Gegenwart. Und zwar einen, bei dem die Mittel nicht so erwirtschaftet werden, dass sie an anderer Stelle Folgekosten schaffen. Das ist für mich die am nachhaltigsten wirkende Einsicht aus meinen Reisen an die Ursprünge der Stiftungen. Die Gesellschaft hat den Willen von Stiftenden wie Jakob Fugger deshalb über Jahrhunderte durch Irren und Wirren geschützt, weil er nicht für Dritte Kosten produziert oder an anderer Stelle Schaden angerichtet hat. Sein unwiderrufliches Geschenk ist deshalb angenommen worden, weil es sich für alle lohnt. Es ist Zeit für den Abschied in der Fuggerei. Der Zug zurück nach Berlin wartet. Wenige Tage später habe ich dort einen Termin im Kalender, der mir am Ende dieser Reise in Augsburg, die auch eine gedankliche Reise war, in neuem Licht erscheint. Beim Hinausgehen erzähle ich Alexander Fugger, dem Nachfahren des größten Händlers seiner Zeit, von drei anderen Händlern, mit denen ich über ihren Weg zum Stiften sprechen werde. Ihr gemeinsames Unternehmen ist gerade dabei, Deutschlands größter Online-Versand zu werden. Wie vor 500 Jahren transformiert sich auch jetzt wieder die ganze Wirtschaft. Einer spontanen Eingebung folgend bitte ich um einen Bogen Briefpapier mit Wappen und schreibe eine Anregung zum Stiften aus dem 16. in das 21. Jahrhundert. Absender: Fuggerei Augsburg. Empfänger: Zalando Berlin. Sie werden schreien vor Glück, scherzen wir in Anspielung auf eine Werbekampagne, die jeder kennt. Alexander Graf Fugger. Alexander Graf Fugger, Jahrgang 1981, führt das Familienunternehmen Fugger in der 19. Generation. Der Wirtschaftswissenschaftler arbeitete zunächst für eine amerikanische Bank in London, bevor er mit 27 Jahren dem Ruf seines Vaters folgte. Heute verwaltet er von Schloss Wellenburg aus Forstbetriebe, Immobilien und 9 Stiftungen, darunter die berühmte Fuggerei. Wie bist du aufgewachsen? Ich denke sehr gerne an meine Kindheit mit meinen 4 Geschwistern zurück. Wir hatten viel Spaß und standen und stehen auch heute noch unseren Eltern sehr nahe. Wir wurden nie in diese Richtung gedrängt. In der Kindheit gab es eher Astrid Lindgren als unsere Familiengeschichte zum Einschlafen. Was macht die Identität der Fugger aus? Für mich ist es in erster Linie die Kernfamilie, in der ich aufgewachsen bin. Die Verantwortung für die Fuggerschen Stiftungen hat uns alle geprägt. Wenn man als Kind die Fuggerei intensiv erlebt hat, merkt man schnell, was für ein besonderer Ort das ist. Und natürlich ist auch die Dankbarkeit, an Orten wie Schloss Wellenburg und Babenhausen aufwachsen zu dürfen. Das wird Teil der Identität, vor allem wenn man den Auftrag erhält, das Erreichte zu bewahren und weiterzuentwickeln. Wie interpretierst du die Familientradition heute? Ich fühle mich nicht als jemand, der in einem anderen Jahrhundert stecken geblieben ist. Ich bin liberal aufgewachsen und Freigeist genug, um für alle Diskussionen offen zu sein. Die Geschichte von Anton Fugger beeindruckt mich besonders. Er hatte die Weitsicht, sein Unternehmen neu auszurichten, als sich die politischen Verhältnisse änderten. Gleichzeitig war er ein neugieriger, kulturbeflissener Humanist. Das ist für mich auch heute noch inspirierend. Welche konkreten Projekte verfolgst du derzeit? Ein wichtiges Projekt ist die Sanierung der ehemaligen Wirtschaftsgebäude von Schloss Babenhausen, dem Stammsitz meiner Familie. Gemeinsam mit der Gemeinde wollen wir dort eine Kinderkrippe, einen Kindergarten und einen Hort einrichten. Es geht darum, kulturhistorisch bedeutsame Gebäude zu erhalten und gleichzeitig eine nachhaltige soziale Nutzung zu finden. Das ist eine gewaltige Aufgabe. Wie gehst du mit dem historischen Erbe um? Wir müssen uns immer fragen, welche Nutzungen ein Ort verträgt. Alles, was kurzlebig ist oder schnell hohe Renditen verspricht, aber nicht solide durchdacht ist, verträgt sich nicht mit dem, was wir zu bewahren haben. Wir versuchen, das Erbe von Jakob und Anton Fugger in die Gegenwart und Zukunft zu tragen, unter anderem indem wir das Mäzenatentum in der heutigen Zeit beleben. Wie trennst du Privates und Geschäftliches? Stiftungsvermögen und Privatvermögen sind bei uns strikt getrennt. Als Unternehmen muss sich wie jedes Unternehmen gut wirtschaften. Als Familienseniorat sind wir unter anderem für 9 Stiftungen verantwortlich. Das ist eine Generationenaufgabe. Da sagt man nicht, ich guck mir das mal an und wenn es nichts für mich ist, bin ich wieder weg. Ich habe hier eine Aufgabe im Kontext der Familie in 19. Generation und darf mich nicht nur auf mich selbst und meine Ziele konzentrieren. Der Adelstitel wurde in der Geschichte immer für eine besondere Leistung an Einzelne vergeben, deren Nachkommen idealerweise die Verantwortung und Vorbildfunktion fortführen. Stefan Fritz. Stefan Fritz, Jahrgang 1971, ist Jurist und Stiftungsexperte. Nach Studium und Referendariat startete er eine Karriere bei der Hypo Vereinsbank. Später verwaltete er als Stiftungsvorstand selbst Milliardenvermögen einer großen kirchlichen Stiftung in München. Heute berät er Stiftungen und Stifter und engagiert sich ehrenamtlich für mehr Transparenz und Zugänglichkeit im Stiftungswesen. Bitte gib uns einen Einblick in deine Geldgeschichte. Ich komme aus einer Lehrerfamilie. Mein Vater war Schuldirektor. Geld war kein großes Thema. Auf der einen Seite gab es immer genug zum Leben. Auf der anderen Seite war dennoch nie etwas zum Investieren da. Das hat meine Kindheit und Jugend geprägt. Als Student habe ich mich mit BAföG und Nebenjobs durchgeschlagen. Die Neugier auf das Thema Geld hat mich dann dazu bewogen, nicht die klassische Juristenlaufbahn einzuschlagen. Nach dem 2. Staatsexamen bin ich zur Hypo Vereinsbank gegangen. Meine damalige Chefin hat mir den Tipp gegeben, wenn du in einer Bank arbeiten willst, dann fang nicht in der Zentrale an, sondern dort, wo das Geld verdient wird, im Vertrieb. Im Trainee-Programm habe ich dann 4 Wochen an der Kasse gesessen und das normale Schaltergeschäft einer Filialbank miterlebt. Dort habe ich zum ersten Mal die physische Präsenz von viel Geld gespürt. Später kam ich ins Private Banking und Wealth Management, wo die vermögenden Privatkunden betreut werden. Dort habe ich gelernt, zwischen reich und vermögend zu unterscheiden. Reich ist, wer viel Geld hat, egal woher es kommt. Vermögend sind Menschen, die eine Idee haben, was sie mit diesem Geld machen wollen, zum Beispiel Stiftungen oder strategisches Spenden. Was zeichnet eine gute Stiftung aus? Tendenziell sind es die jüngeren Stiftungen, denen nicht mehr der Hauch der ursprünglichen Wohltätigkeit anhaftet. Wo die Möglichkeiten, die das Stiftungsrecht inzwischen zulässt, ausgeschöpft werden. Wo es eine gute, klare Kommunikation nach innen über die Strategien gibt und für Außenstehende erkennbar ist, wohin die Stiftung will. Die Intransparenz im deutschen Stiftungswesen ist leider problematisch. In den USA gilt: Wenn eine Stiftung steuerliche Vorteile in Anspruch nimmt, muss sie der Öffentlichkeit Einblick gewähren. Nicht nur in die Vermögenslage, sondern auch in die Anlagepolitik. Welche Entwicklungen sind zu beobachten? Der Anteil von Familienstiftungen, also privatnützigen Stiftungen, die nicht steuerbegünstigt sind, nimmt zu. Im letzten Jahr waren nur noch die Hälfte der Stiftungsgründungen gemeinnützige Stiftungen. Das heißt, Stiftungen werden immer mehr zu einem Instrument des Vermögensschutzes für private, oft steuerliche Zwecke. Was würdest du mit 1 Million Euro machen? Inspiriert von der Startup-Atmosphäre würde ich ein professionelles Reporting-Tool für Stiftungen entwickeln. Aus dem vorhandenen Stiftungsvermögen in Deutschland könnte mehr gemacht werden, wenn rechtliche Unsicherheiten beseitigt würden und es solch ein einheitliches und systematisches Berichtswesen nach innen und außen gäbe. In Deutschland dominieren immer noch die Ewigkeitsstiftungen und rechtlich werden selbst skurrile historische Festlegungen der Stifter aufrechterhalten. Eine Stiftung, die gute Ernährung fördert, sollte eigentlich nicht in einen Schweinemastbetrieb investieren dürfen. Bei vielen Stiftungen konterkariert die Vermögensanlage den eigenen Zweck. Das vollständige Gespräch mit Stefan Fritz kann man unter dasneuegeben.de anhören.